ARD.
Podcast ist das Stichwort. Hallo Freunde.
Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Wir sind auf der Angelwelt in Berlin. Das ist die größte Angelmesse in Europa. Deshalb auch so ein bisschen die Geräuschkulisse. Hier wird noch ein bisschen aufgebaut. Um 10 Uhr geht's gleich los. Und wir wollen uns heute mit einem Fisch beschäftigen, den Fisch des Jahres 2026. Das ist der Wels, auch Waller genannt in einigen Gebieten. Und wir sitzen hier mit einem der Wels-Experten in Deutschland. Der hat auch ein Buch drüber geschrieben, über das reden wir nachher nochmal. Er kommt aus Zellamelis und gehört zu den erfahrensten Welsanglern Europas, Deutschlands, sagt er uns gleich selbst. Herzlich willkommen, Benny Gründer aus Thüringen, aus Zellamelis. Herzlich willkommen, Benny.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, bei euch zu sein und natürlich auch auf der Angelwelt in Berlin. Ja, das Kult-Event mittlerweile für alle Angler und die, die es werden wollen. Ja, vielen Dank für die Einladung und bin mal gespannt, was wir alles so durcharbeiten heute.
Ja, ja, Horst ist natürlich auch dabei. Horst Hennings, unser NDR-Angler-Experte. Ausgeschlafen, gut gefrühstückt, Horst.
Ja, wie immer.
Und wie gefällt dir Berlin?
Und pünktlich da gewesen.
Wie gefällt dir Berlin?
Überhaupt nicht.
Nee?
Na, überhaupt nicht, Heinz. Hier möchte ich keinen Tag leben.
Na gut, okay, das ist ein anderes Thema. Ne? Wir wollen uns ja heute ein bisschen mehr mit dem Wels beschäftigen. Wir sitzen hier in so einer Sitzecke neben der Bühne vom Deutschen Angelfischerverband. Die haben ja auch die große Aktion Catch and Cook. Hier werden auch Vorträge gehalten. Hier stehe ich mit Horst nachher auch auf der Bühne. Wir werden was kochen auch. Und im Hintergrund ist so ein großes Riesentransparent, wo auch ein Wels drauf ist. Der Wels zwar nicht die größten Wälse, aber ich habe auch hier so ein großes Poster hier. Da ist der Wels drauf. 1,60 Meter lang soll er sein. Also das ist schon eine, schöne Größe. So, Benny, nun erzähl mir mal, Wels ist Fisch des Jahres. Das ist ja so entstanden durch eine Online-Umfrage. Ne? Ich glaube, 12.000 wurden befragt, 56% oder so haben sich für den Wels entschieden. Auf Platz 2 war die Quappe und auf Platz 3, der war auf Platz 3, muss ich nochmal nachgucken, aber wird auch nochmal nachgereicht. Ja, Benny, wie wird man zum Wels-Spezialisten? Erzähl mal.
Ja, ich denke, wie bei vielen anderen Fischen auch, man schnuppert in alles mal rein. Man kommt zum Angeln über das Stippen, über das Grundangeln, angelt eigentlich auf alles. Und sicherlich hat der Wels deswegen auch mittlerweile so viele, ja, Petri-Jünger, die den regelmäßig nachstellen. Ganz einfach, weil die Bestände in vielen Gewässern gut geworden sind. Und jeder, der mit einer Grundangel und Wurm unterwegs ist, an bekannten Flüssen wie Elbe, aber auch Mosel, Rhein, der wird früher oder später auch mal Kontakt mit dem Wels bekommen. Und sicherlich, wenn dann einmal das Feuer gefasst ist, gibt es dann kein Halten mehr. Und man versucht dann regelmäßig gezielt so einen größeren Fisch mal an die Angel zu bekommen.
Ja, Horst, wer einmal Kontakt zum Wels gehabt hat, der hat sofort Feuer gefangen. Wir haben das auch einmal gehabt. Wir waren an der Oder angeln in Schwedt in der Nähe. Horst, wie war das?
Ja, hast du gleich Feuer gefangen? Die Angelart ist ja sehr speziell. Es ist schon ähnlich, weißt du, es gibt ja so viele Arten vom Angeln. Weißt du, und wer jetzt am Wels hängen bleibt, der spezialisiert sich. Und das ist eben eine Angelart, weißt du, die schon viel Fachwissen musst du haben. Und das ist eben sehr speziell. Das ist in der Regel ja ein richtiges Antlitzangeln. Da werden Schnüre abgespannt und. Also das ist nicht einfach den Köder rauswerfen. Da muss man sich schon Gedanken machen vorher. Ist sehr aufwendig in meinen Augen. Meistens wird die Angelei auch nachts stattfinden. Aber das kann Benny und viel besser erklären. Also mich hat das schon fasziniert. Leider wussten wir noch nicht so viel um den Wels. Heinz, du hast ihn dann ja zubereitet und er war einfach ungenießbar. Nee, das ging ja gar nicht.
Ja, Horst, wir wollen uns einmal anhören, wie er sich anhört, wenn Horst einen Wels dran hat. Wir waren an der Oder in Schwedt, da haben wir mit einer Posenmontage geangelt, mit einem Tauwurmbündel. Das ist ja auch eine Art, wie man den Wels fangen kann. Und wir haben da geangelt. Ich hatte erst einen kleineren gefangen und dann haben wir auf dem Echolot gesehen, unten wie so ein Baumstamm war so ein Wels zu erkennen. Und dann sagte unser Guide, Achtung, Wels steigt. Horst war fast schon eingeschlafen und dann auf einmal hat's geschnackelt. Und das wollen wir uns jetzt einmal anhören.
Spitz! Ja, da ist er!
Oh. Oh. Super, Horst! Größere.
Junge, der haut rein. Oh, ein bisschen größer als deiner wird er schon sein. So ein Spielzeug gebe ich mich ja nicht zufrieden hier.
Lass ihn ran, ruhig.
Ja, die Bremse haben wir bis auf. Oh.
Oh, dein erster Wels.
Ja, noch. Oh, der hängt gut, Olaf. Ah, Petri, Dank.
Petri, schönes Ding, du, super.
Freut mich. Petri, Dank. Hat sich doch gelohnt, dass wir hierher gefahren sind und gewartet haben. Ne? Und,
sehr wichtig.
Und von mir selbst geknotet, Heinz. Ne? Also, das ist schon wichtig. Also,
wenn einer knoten kann, dann bist du das. Ist doch klar.
Der sitzt auch, wa? Jungs, so sieht er aus, mein erster Wels. Ne? Die soll es auch noch größer geben, aber das ist schon mal einer, was so, die Klasse kann man noch gut essen. Ne? Die sind doch nicht so fett und speckig.
Ja, Horst, was war das für ein Gefühl? Das war ja dein erster großer Wels.
Ja,
ne?
Heinz, natürlich, war so, erstmal habe ich mich ja schon mal schwer getan mit diesem Klopfen. Ne, da gibt es ja so ein spezielles Holz, was, mit dem du irgendwelche Geräusche praktizieren musst. Die Experten, da hört sich das also richtig toll an. Bei uns war das mehr Geplansche und wir waren eben da schon Stunden unterwegs. Und dann sitzt du natürlich und starrst auf deine Pose und es tut sich nichts. Und dann fällt dir schon mal das ein und andere Auge zu. Aber wenn dann die Pose runtergeht, Heinz, und das ist das ja, was jeden Angler fasziniert. In dem Augenblick, wo die Pose untergeht, weißt du, da schießt dir das Blut in die Adern. Und das ist natürlich ein Hochgenuss, also ein Gefühl. Und du weißt ja nicht, mit wem du es zu tun hast. Die Dinger können ja über 2 Meter groß werden und du hoffst natürlich immer auf so einen Riesenfisch. Wir haben dann einen, in Anführungsstrichen, normalen Wels gefangen, aber es war immerhin mein erster und es hat mir also wirklich Spaß gemacht.
Ja. Ich habe tatsächlich hier die Pose dabei, hier, mit der wir den Wels gefangen haben. Das ist eine Durchlaufpose mit Stopper, die ist so ungefähr 10 cm groß und eiförmig, wie so ein großes Ei, wie so ein Straußenei. Oben zur Hälfte ist orange, die andere Hälfte gelb. Und ja, wir haben das tatsächlich im Film auch so drauf gehabt. Man hat das gesehen, die tuckerte kurz ein bisschen und dann ging sie mit einem Ruck unter. Und da muss man dann natürlich sofort anhauen. Horst hat ihn auch dran gehabt, sofort den Wels. Das ist jetzt eine Methode, um auf Wels zu angeln. Also eine Posenmontage mit Tauwurmbündel. Ich habe tatsächlich auch sogar den Haken dabei. Den wollte ich nochmal zeigen. Guck mal hier, es ist der Haken, mit dem ich meinen Wels gefangen habe. An der dicken geflocht. Darüber war noch ein Drilling, wo wir die Tauwürmer aufgespießt haben. Das ist so ein Welshaken, ja, der ist so ungefähr so 3-4 Zentimeter groß. Welche Größe ist das ungefähr? Was? Schwarz?
Wir geben die Hakengrößen, damit die meisten besser damit zurechtkommen, wie bei der Kleidung an, also L, M und so weiter. Das ist jetzt ein kleineres Modell. Muss ich aber dazu sagen, so würde ich nie angeln. Nee. Das ist schon mal das Erste. Aber das ist immer so ein bisschen natürlich auch, wie man es gelernt hat, weil das Vorfach ist im Verhältnis zum Haken zu dick. Also man sieht, das Kevlar-Vorfach, was wir hier dran haben, wird ungefähr 1 mm Durchmesser haben, so plus minus. Und der Haken hat aber diese Zugkraft niemals, weil er dafür zu dünntretig ist. Okay. Das wäre jetzt ein Haken, der so die Größe M bei uns hätte.
Ja. Okay, wir wollen noch mal ein bisschen allgemeiner werden, bevor wir speziell zur Technik, zur Köder, zur Ausrüstung kommen. Es gibt ja weltweit, ich glaube, fast 4000 Welsarten, angefangen von diesem kleinen, den jedermann im Aquarium gehabt hat, vom Panzerwels bis hin zum riesigen Wels bei uns in Deutschland, in Europa. Jetzt wurde ja gerade ein Weltrekord gebrochen, 2,92 Meter in Polen. Ja. Was kannst du zu diesem Fang sagen?
Also ich kenne das Gewässer und natürlich...
Welches Gewässer war das?
Das ist ja so ein großer Stausee. Also ich war selber mal in Polen unterwegs, das ist aber viele Jahre her. Wir waren damals an einem Grenzfluss zu Weißrussland und da war dieses Gewässer schon bekannt. Das wird von einem Angelverein bewirtschaftet. Name habe ich jetzt nicht direkt auf dem Zettel, aber ich weiß, dass man dort damals schon sehr große Fische hatte. Und ja, wie viele andere auch, bin ich durch Social Media auf diesen Fisch aufmerksam gemacht worden. Und ja, also die sind definitiv da. Auch in den Revieren, wo ich regelmäßig unterwegs bin, werden Fische der 280 ab und zu gemeldet. Das ist sehr selten, muss man natürlich dazu sagen. Aber der 290er hat natürlich ja nochmal besonders Aufsehen gesorgt, weil natürlich auch in den Social Media der hoch und runter ausgespielt wurde.
So, ihr Lieben, bevor es von der Angelmesse in Berlin weitergeht, kommt noch ein kurzer Podcast-Tipp von mir. Eat, Read, Sleep. So heißt der NDR-Bücher-Podcast. Davon habt ihr vielleicht schon gehört, denn die Hosts touren inzwischen mit ihren Live-Shows durch ganz Deutschland. Die Eat, Read, Sleep Community ist riesig. Es gibt fast 100 Fanclubs, unter anderem auch auf Instagram. Eat, Read, Sleep ist nämlich kein Bücherpodcast auf Feuilleton-Schwurbelniveau, sondern da wird Leidenschaft für Literatur geweckt und das mit allen Sinnen. Der Titel setzt Lesen mit den Grundbedürfnissen gleich, aber es gibt auch wirklich was zu essen im Podcast, nämlich ein Gericht, das mit einem Buch oder einem Autor, einer Autorin zu tun hat. Zum Beispiel Pippi Langstrumpfs Pfefferkuchen, Tolstois Lieblingskuchen oder auch der pangalaktische Donnergurgler aus Per Anhalter durch die Galaxis. Vor allem aber geht es ums Lesen. Die Hosts Jan, Daniel und Katharina schwärmen von aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller, stellen die All-Time-Favorites der Community vor und betteln sich im Literaturquiz. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek und wir haben ihn euch auch auf unseren Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Viel Spaß beim Reinhören bei Eat, Read, Sleep. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Benni, nochmal zu dir so ein bisschen. Wir haben gesagt, du kommst aus Thüringen, aus Zell-Amelis, geboren Jahrgang 81, bis seit 2008, sagst du, Angelguide, bist bei einer großen Angelgerätefirma auch angestellt und entwickelst natürlich auch Gerät, Köder und so weiter. Was fasziniert dich an diesem Fisch, an diesem Wels?
Also beim Wels war es schon immer so, was mich am meisten fasziniert hat, die Vielfalt der Angelmethoden. Und man kann ihn im Prinzip 12 Monate im Jahr befischen und es hat jeder Monat seinen Reiz, seine Besonderheiten. Natürlich die Größe. Für viele Angler ist es schon mal schwer vorstellbar, dass es einen Kampf geben kann mit einem Fisch, wo es mal wirklich über 30, 35, 40 Minuten hinausgeht und wo es dann ein Zusammenspiel ist zwischen Technik und Kraft. Weil viele haben immer so ein bisschen diesen Irrglauben, wenn ich einen großen Fisch fangen will mit ganz schwerem Gerät und wenn der dann dranhängt, dann zehre ich den quasi aus dem Wasser. Und das ist aber definitiv nicht der Fall. Wenn ich einen Fisch ab 60, 70 Kilo aufwärts an der Angel habe, ist es immer so ein Zusammenspiel zwischen Taktik und Technik, den dann erstmal zum Biss zu überreden, das ist das eine. Und natürlich dann zum anderen den Kampf und dann ja diese Größe, das ist eigentlich das, was mich schon immer fasziniert hat.
Der Wels ist ja, wir haben es gesagt, kann sehr groß werden. Im Gegensatz zum Hecht ist es ja nicht ein Sichträuber. Man sieht das schon, wenn man einen Wels sieht, der hat ganz kleine Augen. Er hat auch keine Schuppen, er hat Barteln, das heißt, er hat einen sehr extrem guten Geruchssinn, er hat auch einen starken Tastsinn und deshalb benutzen wir auch das Wallerholz. Wir klopfen drauf, er kann auch wunderbar hören. Also all diese Faktoren spielen zusammen, um den Wels an den Köder zu locken. Ja. Und früher waren das ja Frauen, die haben da Wäsche gewaschen am Fluss und durch dieses Geräusch wurden die Wälse angelockt. Ne? Ja. Deshalb ist man drauf gekommen, diesen Kutja, sag mal, oder Wallerholz. Es gibt ja noch andere Begriffe da. Da gibt es auch so eine bestimmte Technik. Wir haben auch Horst, was sagst du dazu? Zur Wallerholztechnik?
Ja, na, diesen Plop muss man ja drauf haben.
Also Plop,
ne? Der Plop ist wichtig. Also das ist ein Holz, das nach unten hin verdickt ist, weißt du, und das musst du im Gefühlfall ins Wasser schieben und nicht einfach platschen. Also das darf nicht spritzen, sondern es muss eben dieses Geräusch machen, dieses Ploppen.
Ja. Auch das wollen wir uns jetzt einmal ganz kurz anhören. Dieses Wallerklopfen mit dem Wallerholz. Ja, hört sich gut an. Also das ist ja das Anlocken. Ja. Wir wollen den Wels anlocken. Wir können ihn aber auch anlocken durch andere Sachen, durch Geruch, durch Aroma im Wasser. Was frisst der Wels alles? Wie kriegt man den Wels an den Punkt, an den Haken ran? Was ist so dein Geheimrezept?
Ich denke mal, das Erste ist schon mal, dass der Vorteil vom Wels ist, er kann jede Nahrungsquelle für sich erschließen und nutzt diese auch. Also er ist jetzt nicht speziell angewiesen auf irgendeinen Fisch oder sonst irgendwas. Ein Wels ist eigentlich ein Allesfresser. Und die einfachste Regel für mich lautet immer, der Wels frisst die für ihn so einfach organisierendste Nahrung. Und das können verschiedene Sachen sein. Ich war jetzt erst vergangene Woche an einem Gewässer unterwegs, wo wir relativ wenig Weißfische haben, aber einen großen Krebsbestand. Und dort sind die Wälse von Kopf bis Fuß auf Krebse eingestellt. Die können die leicht sammeln, hoher Proteingehalt und so weiter. Und dann passt sich der Wels sehr schnell an. Und das ist immer so ein Punkt für alle, die mit dem Welsangeln starten wollen. Erstmal zu schauen, was kommt in meinem Gewässer an Nahrungsgrundlagen vor. Der Wels frisst das, was er am einfachsten organisieren kann, am meisten. Und das können Fische sein, das können aber auch Wasservögel sein, Krebse, Schnecken, Kleinstlebewesen. Und das ist der Vorteil vom Wels, dass der dadurch halt überall auch sehr schnell eine große Population aufbauen kann.
Ich muss das nochmal kurz sagen, hier ist natürlich so ein gewisser Geräuschpegel bei uns im Umfeld. Das liegt daran, dass hier noch ein bisschen geschraubt wird, zusammengesteckt wird. Wir sind hier auf der Angelwelt in Berlin, Europas größte Angelmesse mit allen Experten der Szene. Die sind hier vor Ort und natürlich haben wir die Gelegenheit genutzt, uns den Weltexperten zu greifen, Benny Gründer. Aber Horst, du wolltest was sagen.
Ja, ich meine, ich glaube, Benny, es kommt auch auf die Präsentation des Köders an, nicht? Wir sind ja verpflichtet, mit totem Köderfisch zu angeln und den einfach nur einen Drilling durch den Rücken schieben und auf den Grund werfen. Da gibt es ja die tollsten Methoden, dass der Köder ein bisschen auftreibt, genau. Und Ähnliches. Also da hat sich ja die Industrie sehr viel einfallen lassen. Ich glaube, die Präsentation des Köders ist sehr wichtig, ne?
Genau. Und das hängt aber auch immer wieder mit der aktuellen Phase zusammen. Man kann eigentlich relativ schnell das runterbrechen. 90% seines kompletten Lebens ruht der Waller. Der macht gar nichts. Der liegt irgendwo rum. Viele können sich das so ein bisschen vergleichen mit einer riesen Würgeschlange, einer Anaconda oder so. Die liegt irgendwo rum, will ihre Ruhe haben und macht gar nichts. Jetzt bei kalten Wassertemperaturen, der Stoffwechsel ist alles runtergefahren und irgendwann geht er los zur Nahrungssuche. Und es gibt viele Phasen, wo es aber sehr gut sein kann, einfach mal einen Köder auf den Grund zu präsentieren. Viele Karpfenangler werden davon ein Lied singen können, denn das machen wir ja mittlerweile auch mit großem Erfolg. Wenn die Wassertemperaturen anfangen zu steigen und der Wels kommt aus der Winterzeit, wo er nicht viel Nahrung zu sich genommen hat, ist es gerade das Sammeln anstatt dieses aktive Jagen, wenn der Nahrung auf dem Grund hat, wie Fischfutter, also Boilies, Pellets, aber auch Fischstücke, gibt es ganz viele Phasen, wo der Wels dann eben eher sammelt, wie als wenn er ein 3-Kilo-Brassen durchs offene Wasser hinterherjagt und versucht, diesen dann zu jagen.
Und stimmt die These, dass in erster Linie Meeresfische wie Makrelen und Heringe, die etwas ölhaltiger sind, die besseren Köder sind, als wir sagen, normales Rotauge oder ein Plötz? Oder
nee, also kann man überhaupt nicht sagen. Es gibt Spezialisten, die haben sich darauf so ein bisschen spezialisiert mit Fischabfällen. Also da kommt dann alles durch die Mühle, auf Deutsch gesagt, die Wälse auch anzufüttern. Aber wie gesagt, das ist immer nur eine bestimmte Phase. Jemand, der das dann im Spätsommer ausprobiert an einem Gewässer, was nur 3-4 Meter Wassertiefe hat und schüttet dann da Futter rein, wird damit auch wenig Erfolg haben. Aber gerade so im zeitigen Frühjahr, was uns ja bald bevorsteht, ist das eine ganz tolle Angelmethode und sehr, sehr gute Köder. Keiner weiß, warum, sind Forellen. Wir gehen davon aus, das hängt mit dem Öl- oder Fettgehalt zusammen. Man merkt schon, wenn ich ein Rotauge gegen eine Forelle fische, ist es meistens die Forelle, die einen Biss bringt.
Ja, es gibt ja auch echt spezielle Öle, habe ich jetzt auch schon mal gesehen, was so Lachsöl oder Forellenöl, damit werden die Köder dann eingepinselt oder geimpft mit der Spritze. Also es gibt ja die tollsten Gerätschaften, die man da einsetzen kann, das ist schon der Wahnsinn. Ne?
Wir sitzen ja hier in der Sitzecke neben dem Deutschen Angelfischerverband und Benny hat so auf dem Tisch hier so ein paar Köder hier ausgebreitet. Da ist auch Schnur und so eine Art Wobbler ist das hier mit Tauchschaufel und Drilling. Dann sieht das aus. Ja, wir haben ja auch bald Silvester. Das sieht aus wie ein Chatterbait, also so eine große silberne Schaufel, dann Gummifisch, ein Bleikopf, ein großer Einzelhaken. Das sieht so ein bisschen aus wie Karneval in Rio unter Wasser, ne? Oder?
Ja, also es sind natürlich viele Köder, was du schon angesprochen hast mit den Tastorganen und so weiter. Ja. Für die Angler, das hört sich jetzt immer ein bisschen kompliziert an, aber laufen alle Sinnesorgane vom Wels in dem weberischen Apparat zusammen. Ja. Und dort nimmt er halt alles wahr, also vom Druck über Geruch über alles halt. Und wir versuchen mit verschiedenen Ködern eben unter Wasser auf unsere Köder erstmal aufmerksam zu machen. Das kann ich sowohl beim Ansitzfischen erreichen, wie mit Rotationshyposen, deswegen habe ich das mal hergelegt. Das ist jetzt für Angler, die zum Beispiel in strömenden Gewässern angeln, wie der Elbe, Rhein oder so weiter. Ja, ja. Das sind Auftriebskörper auf dem Vorfach, die sich drehen. Unterwasserposen erzeugen dadurch ein spezielles Geräusch, was auch den Wels anlocken soll. Und das andere, was ich hier hingelegt habe, sind so Köder, mit denen ich mit Erfolg bei uns selber zu Hause fisch. Was der Horst gerade in der Hand hat, ist ein Teaser. ist so ein Köder, was ihr gemacht habt mit diesem Wallerholz, das ist so die gängige Methode. Das sind 200 Gramm Bleikopf mit Friesen dran und das sind kleine Perlen unten. Und ihr hört das auch, wenn man das bewegt, klimpert das so ein bisschen. Und
wir müssen das mal kurz beschreiben für die Leute, die das nicht sehen können. Genau. Das sieht aus wie so ein Samba-Rock für eine kleine Puppe.
So ein Huchenzopf, ne?
Ja. So ein mit kleinen Perlen dran, darunter hängt... geflochtene Schnur mit einem Drilling und darunter ein Einzelhaken. Und das ist ja Blei hier oben. Ne?
Genau, das sind jetzt ja. 200 Gramm, das ist so die gängige. Gramm Blei.
Und das, genau. Da könnte man dann auch mit dem Wallerholz quasi klopfen.
Genau,
und
das ist so ein klassischer Köder. Wie gesagt, man kann eigentlich erstmal unterscheiden zwischen Ansitzfischen und aktiven Fischen. Ja. Beides hat seine Berechtigung und auch Phasen, wo das sehr gut geht. Und wie gesagt, der Teaser ist gerade was, um die Welse aktiv aus der Reserve zu locken. Also mit dem Wallerholz versuchen, diese anzulocken. Oder das andere mit Wobblern, das ist dann für Welse, die aktiv jagen. Ja. Meistens in der blauen Stunde. Der macht das Geräusch hauptsächlich durch die Zweiteilung. Also der
keine Glocken drin, also nein, keine Perlen drin.
Nein, das hat er nicht. Das ist ein relativ leiser Köder und natürlich dann Shatterbaits, unser sogenannter Blade, den haben wir jetzt, der kommt auch erst nächstes Jahr auf den Markt.
Also wir haben hier ganz aktuell, heiße Ware haben wir hier auf der Messe. Das ist natürlich auch ein Grund, mal auf so eine Angelmesse zu gehen, weil hier sind die Neuheiten auf dem Anglermarkt.
Genau, das, was nächstes Jahr erst auf den Markt kommt.
Köder angeht, was Ausrüstung angeht, auch was. Und man kriegt natürlich hier die besten Tipps von den besten Anglern der Szene, von Bernie Gründer. Oder von, ich sag mal, von Dustin Schöne oder wer hier auch immer rum. Also alles ist da, was Rang und Namen hat. Was ich noch mal wissen wollte, du hast ein Buch geschrieben. Du hast ja auch, du bist ja auch der Wallerflüsterer genannt, habe ich gehört. Ne?
Ich habe auch einen Podcast.
Ja, genau.
Der geht da ein bisschen mehr in die Tiefe. Ja. Natürlich, weil ich auch eine andere Community meistens bespiele, die selber viel unterwegs sind. Ja. Und im Wallerflüsterer-Podcast habe ich jetzt seit ein paar Jahren schon, wo ich über meine Touren spreche, Erlebnisse, aber auch Erfahrungen. Und versuche immer wieder, die Leute pragmatisch abzuholen, weil viele machen sich verrückt in dem Moment, wo sie starten und sind teilweise so ein bisschen überrannt von den ganzen Methoden, die es gibt. Ja. Ein Teaser, ein Wobbler, ein Blinker, eine Rotations-U-Pose und man kann es aber relativ einfach herunterbrechen und jeder Gewässertyp hat natürlich auch seine bevorzugten Angelmethoden.
Am spannendsten habe ich ja gefunden, wir waren ja auch mal in Italien am Po, das ist ja das klassische Revier für Waller generell, also diese Abspannmethode. Ne? Also das war schon ein Wahnsinn, da muss man wirklich schon Plan haben, Ahnung haben. Das sieht nachher aus wie ein Spinnengewehr, weißt du, du hast da die Ruten abgespannt mit Absenksteinen und Ähnlichem und funktioniert aber auch sehr gut. Ja. Nicht? Also da wird natürlich gezielt auf den Waller, wo du meinst, da wohnte er, da ist eine Höhle, da könnte er sein, da werden dann die Köder präsentiert. Nicht?
Da waren wir mit Andi Gutscher und unterwegs, haben wir eine Sondersendung gemacht und da haben wir ja nicht nur auf Wels geangelt, da haben wir auch zum Beispiel Meereschen gefangen mit Muschelfleisch. Meereschen mit Muschelfleisch haben wir da gefangen, die haben wir uns zubereitet da direkt vor der Terrasse bei Andi Gutscher. Ein Traum war das. Aber wir waren gerade bei diesem Punkt der Wels, wo wohnt der Wels? Ne? Also der Wels braucht irgendwelche Unterstände, wo irgendwie Bäume sind oder Gumpenkuhlen, wo er drin liegt. Ja, wie verhält sich der Wels? Wo hält der Wels sich auf? Wie sucht ihr eure Stellen, wo Wels sein könnte?
Also als allererstes ist es immer wichtig, mir erstmal den Charakter von den Gewässern anzuschauen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich an einen großen Stausee angel, der im Durchschnitt 10, 20 Meter Wassertiefe hat, oder eben an einen kleinen Fluss, an einen Industriefluss wie der Elbe und so weiter. Wenn ich zum Beispiel an relativ flachen Gewässern unterwegs bin, suche ich immer nach Unterstandmöglichkeiten. Das können unterspülte Ufer sein und das müssen nicht immer die tiefsten Bereiche sein. Das müssen sehr häufig Punkte sein. Zum Beispiel gibt es so einen Klassiker bei uns an der Elbe, mein Heimatgewässer, die ist nicht sehr tief, die hat so 1,50 Meter.
Auf welche Ecke ist das ungefähr?
Das ist ungefähr bei Wittenberg.
Bei Wittenberg.
Lutherstadt Wittenberg. Ja. Und da ist es zum Beispiel so, das Gewässer ist relativ flach, hat relativ wenig Strukturen, nur die Buhnen. Und da gibt es aber markante Punkte, wo halt mal ein Baum im Wasser liegt, ein unterspültes Ufer. Und ein unterspültes Ufer geht dann so 50 Zentimeter halt mal rein und ist da drunter aber hohl. Und da ziehen sich Wälse dann zurück. Und da fahren aber viele mit einem Profi-Wallerboot vorbei, weil das davor nur 1 Meter Wassertiefe hat. Aber der Wels kann sich da drunter stellen. Andersrum in den großen, tiefen Stausee, wo ich letzte Woche unterwegs war, da waren die Wälse über 20 Meter tiefen Wasser auf 10 Meter Wassertiefe. Dann stehen die irgendwo in der Wassersäule und sind Freiwasserfische.
Es gibt ja auch so eine spezielle Technik jetzt. Es gibt ganz, ganz moderne Unterwasserkameras.
Ja.
Schaut ihr euch das auch an, wo die Wälse...
Ja, macht ihr das tatsächlich? Ja, das sogenannte Megalife oder Livescope. Da gibt es ja mittlerweile verschiedene Hersteller, die das anbieten.
Und das heißt, ihr seht die Wälse auch?
Ja, man sieht heutzutage wirklich alles, die Brustflossen. Ich kann wirklich auf, je nachdem, wie ich den in Kegel bekomme, dir sagen, wie groß der ist. Und das ist eine Angelmethode mit Suchtpotenzial, muss man auch dazu sagen. Aber nicht so einfach, glaube ich, selber nachzumachen, wie es dann im YouTube aussieht.
Nein, das ist ja auch was, du starrst ja nachher nur noch auf dem Bildschirm. Das hat ja eigentlich mit der klassischen Angelei relativ wenig zu tun.
Ja, es hat halt alles seine Facetten. Ne? Ja, es ist eine davon, es ist nicht die, die immer geht. Das muss man auch dazu sagen, wie an der Elbe geht das nicht. Dort haben wir eine schnelle Strömung mit 4, 6, 7 km/h teilweise und eine relativ geringe Wassertiefe. Und da funktioniert das schlecht.
Nein, ich habe auch gestern Abend durch Zufall mit dem Professor Arlinghaus gesprochen und die haben jetzt gerade eine Studie gemacht und haben eben festgestellt, dass die Fische lernen.
Ja.
Die lernen relativ schnell und gerade durch diese neue Technik, was du dieses Blinken und sowas alles, dann hauen die schon ab und nehmen Reis aus. Weil also könnte eigentlich sagen, was du, man muss das Gewässer lesen. Das geht ja jedem Angler so, was du musst dich mit dem Gewässer in Verbindung setzen, musst sagen, guck mal, da strudelt das, da ist ein Gumpen, da könnte ein Fisch sein. Also das ist, glaube ich, noch immer die alte, wie man früher sagte, die Nase muss man haben.
Ja. Ne? Ja.
Also Benny hat die Wallernase. Horst, was hast du? Du hast die Dorschnase, oder?
Naja, aber ich habe da einen Blick für, wo einer sein könnte, ja.
Du bist auf jeden Fall kein Welsangler, ne?
Nein.
Nee. Wir sind ja jetzt so zur Weihnachtszeit. Viele haben einen schönen Karpfen gegessen. Bei Horst gab es Lachs, hat er neulich erzählt, ne?
Ja, in der Regel, ja.
Ja, ich habe Karpfen geräuchert und man könnte ja auch Wels essen um die Weihnachtszeit rum. Wie wird der Wels zubereitet? Wie isst du den Wels? Wenn du mal Wels isst, wie würdest du ihn zubereiten? Wir haben es in Polen mal gemacht, der hat nicht geschmeckt. Wir haben da irgendwie dieses gelbe, dieses fettige Fleisch nicht weggeschnitten irgendwie, ne?
Was? Also ich kenne es auch nur dann filetiert und natürlich, man muss immer davon ausgehen, er ist an der Spitze der Nahrungskette. Und wenn ich halt einen großen Fisch entnehme, weiß ich, dass er über Jahre, Jahrzehnte teilweise die ganzen Ballaststoffe vom Gewässer auch aufgenommen hat und lagert im Fleisch ab. Also das muss man auch dazu sagen. Wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich jedem empfehlen, einen Katzenwels zu essen, weil der tausendmal besser ist. Der wird nicht so groß, ist mittlerweile in Italien eine invasive Art. Also die fangen mal überall eigentlich mit allen und sind in der Regel maximal so 60 cm groß. Und die sind teilweise viel besser wie jeder Wels. Und wenn ich einen Wels mitnehmen würde, dann maximal bis zum Meter Klasse in diesem Bereich und dann auch nur hinten den Schwanz filetiert und dann kurz angebraten und dann kann man auch genießen.
Da fällt mir gerade ein, Heinz, wir waren doch in Florida und da hatte ich doch auch irgendwie so einen kleinen Wels an der Angel
und den wollte ich
mit der Hand lösen. Da schrie der Kapitän, ich kannte mich da ja nicht mit aus.
Ja,
ja. Also der war giftig irgendwie. Ne?
Naja, die haben die Giftstacheln oben. In den, das war in den Everglades war das und wir haben in den Mangroven, da hat der Horst einen gefangen. Ja, gefährlich. Ist das schon mal passiert? Hast du da was gehört von, dass Leute sich mit so einem Welsstachel da verletzt haben, sowas?
Also bei einem Katzenwels ist es auch so, der hat drei Flossenstrahlen, die also wirklich böse Verletzungen halt, sobald man den anfassen will, macht er einmal die im Rücken auf und links und rechts an den Brustflossen. Und wenn die sitzen, das eitert auch schlecht raus, das muss man schon sagen. Große Verletzung kenne ich jetzt nicht, aber eitrige Finger gehören dazu.
Aber Verletzung ist ein Stichwort. Jetzt war ja gerade in Bayern diese große Diskussion, dass Badegäste vom Wels angefallen wurden und er erschossen wurde. Wie wird das in der Waller-Wels-Community, wie wurde das diskutiert?
Es sind viele mit auf den Zug aufgesprungen, weil es halt auch wieder durch die Medien aufgebauscht wurde. Ich habe mich dazu gar nicht geäußert, weil es für mich logisch ist, der Wels ist halt auch deshalb so erfolgreich in vielen Gewässertypen, weil er Nestbrut betreibt, ähnlich wie ein Stichling, eigentlich der kleinste Fisch und der größte Fisch betreibt intensive Nestpflege. Und hier, was da am Brombachsee passiert ist, lässt darauf schließen, dass das ähnlich war. Da war ein großes Männchen noch auf sein Gelege, hat dieses beschützt. Und die Badegäste hat der als Eindringling in sein Revier gesehen. Und dadurch, dass der halt keine Fäuste hat, um die zu vertreiben, nimmt er das Maul und dann beißt er auch schon mal zu. Ja. Und das hat diesen ganzen Hype dann ausgelöst.
Das ist ja nun nicht so, als wenn ein Hecht zubeißen würde. Das das würde schlimmere Verletzungen geben. Der Wels hat ja mehr so Bürstenzähne. Ja. Das heißt, es ist so wie grobes Sandpapier, kann man sagen, oder?
Genau. Deshalb ich habe hier noch hier von letzter Woche noch, da sind sie noch offen, die Finger an der Seite. Das sind so Klassiker.
Das kann man nicht sehen. Ja. Als wenn du dir mit Sandpapier so ein bisschen die Hände sauber gemacht hast. Sieht das aus.
So sieht das aus.
Ja. Das heißt, die Welse landet man ja auch mit so einem sogenannten Wallergriff. Als Horst den Großen gefangen hatte, hat Andi Gutscher mir gesagt, hier, nimm mal den Arbeitshandschuh und greif den mal ins Maul rein. Ich habe gedacht, oh Gott, was ist jetzt los? Ne? So wird es gemacht an Bord. Ne?
Ja, also es gibt natürlich ab einer gewissen Größe keinen Kescher mehr, wo der Fisch reinpassen würde. Und man händelt das alles mit der Hand. Also man als Tipp immer dazu, wenn der Fisch hochkommt nach dem Drill, tippt man am besten immer erstmal auf den Kopf, mindestens ein, zwei Mal.
Haben wir auch gemacht.
Und dann sehe ich, geht er nochmal weg, reagiert er noch, nimmt er nochmal Schnur und so weiter. Aber meistens gibt es einen Punkt, wo er oben bleibt, ist dann ruhig und dann kann ich ihn auch greifen. Ich greife meistens mit links zu. Das ist immer die Hand, wo ich keine Handschuhe anhabe. Das ist dann immer schlecht. Aber ich habe mit rechts dann halt die Rute. Und wenn ich mit links in einer Hand habe, greife ich dann mit der rechten nach, je nach Größe natürlich.
Wir wollen noch mal ein bisschen was zu den Gewässern sagen, wo der Wels vorkommt. Wir sind ja hier in Berlin. Die Oder ist nicht weit weg. Ja. Es ist auch ein gutes, sehr gutes Welsgewässer. Ich weiß gar nicht, ob in der Spree, in der Havel sind auch.
Havel
sind auch Wälse.
Überall.
Ne? Überall. Ja, ja. In der Warnow, in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Da sind richtig große Dinger. Da hat einen Wels gefangen vor ein paar Jahren von 2,53 Meter. Das ist schon ein richtiger Kavenzmann. Was würdest du sagen hier in Deutschland? Was sind so die Top-Welsgewässer?
Also eins der besten natürlich ist der Rhein. Das hat bei mir so das Feuer ausgelöst, der Deutschlandrekord, so bin ich zum Welsangeln gekommen. Das war damals 1998, wo ich einen Führerschein bekommen habe. Ja. 86,5 Kilo, der kam aus Biblis und der hat das so losgetreten. Nichtsdestotrotz, mein Vater hat damals schon zu DDR-Zeiten so eine Angelbroschüre gehabt und da standen schon zu der Zeit aus der Warnow Fische der 220-Klasse drin. Und das war in den 70er, 80er Jahren. Also Fische gibt es natürlich vielleicht nicht überall in sehr hohen Bestand, aber gerade alle Flüsse wie Elbe oder dessen Zuläufe, die Oder natürlich, Rhein, Weser, aber auch ganz viele Baggerseen haben einen tollen Bestand mittlerweile, wo es sich lohnt, gezielt drauf zu angeln.
Ja. Horst, bei euch in Britschel in Nordfriesland ist wenig Wels, ne?
Wenig Wels. Wir haben natürlich die Träne und in der Träne kommt jetzt auch schon Wels vor. Es werden ja auch mal welche irgendwo ausgesetzt, die vermehren sich denn da, weißt du. Und also in der Träne-Schleife, das ist natürlich ein relativ großer Fluss für unsere norddeutsche Tiefebene, da kommt er auch schon vor.
Ja, wir kommen so ganz langsam zum Ende. Benni, vielen Dank, dass du hier die Zeit dir genommen hast. Zum Schluss vielleicht nochmal, du bist ja weltsüchtig. Hast du noch so einen Traum? Hast du so ein Traumgewässer, so ein Traumrevier, wo du sagst, da lauert ein richtiges Flussmonster?
Ja, natürlich die Ostblockstaaten. Ja. Aber das ist natürlich auch mit viel, nicht nur Abenteuer, sondern auch, ja, risikobehaftet. Ja. Ich war schon, wie gesagt, am Grenzfluss zu Weißrussland, aber ich weiß natürlich auch, da wo die Wälse herkommen, Kasachstan, Illidelta und so weiter. Ja, das würde mich schon mal reizen, aber da fehlt mir zurzeit so ein Ansprechpartner. Alleine würde ich mich das nicht getrauen, mal durchzuziehen.
Mhm. Und dein Topköder für Wels, gibt es einen Topköder?
Ja, der Tauwurm.
Der Tauwurm Horst, das ist auch dein Topköder, ne?
Natürlich, also Natur ist Natur, also gegen Naturköder gibt es nichts.
Und man kann alles fangen. Mhm. Man kann von 80 cm Wels fangen bis zum 2,80 m. Ja. Wurm ist der Köder schlechthin.
Ja, wir gehen gleich rüber an unseren Messestand und bedanken uns recht herzlich bei Benni Gründer, dem Welsflüsterer. Macht auch einen Podcast, auch Kollege quasi, Podcast-Kollege. Ja. Horst, vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast. Du wirst mit Sicherheit kein Welsangler mehr werden auf deinen alten Tage, ne?
Nein, aber man soll nie sagen. Weißt du, guck mal, wenn ich eine Einladung kriege, Heinz, irgendwo zum Welsfischen, dann machen wir das natürlich, nicht? Und ist ja immer wieder spannend. Man muss also, wie gesagt, man darf nicht nie sagen. Und es gibt eben so viele Überraschungen, auch beim Welsangeln. Da kann auch mal ein Zander beißen oder Ähnliches. Ne? Hauptsache angeln.
Hauptsache angeln. Und wenn wir uns wieder hören oder wieder sehen, dann heißt es...
Rute raus.
Der Spaß beginnt.
Vielen Dank fürs Reinhören und viel Spaß noch und guten Rutsch.
Rute raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de/mv, in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt.